Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hey, hallo, guten Tag.
Ponsi und Rebecca aus der SWR 3 Morning Show hier. Guten Morgen. Wessen Morgen ist das heute? Wer wird Mitarbeiter des Morgens?
Jemand aus SWR 3 Land, der am Bahnhof arbeitet, das hatten wir uns so ausgesucht. Und bevor wir wissen, wer es ist, brauchen wir erstmal Trompeten. Unser SWR 3 Mitarbeiter des Morgens am Montag, den 7. Oktober 2024, ist Markus aus Geisenheim im Rheingau. Hallo Markus.
Hallo Markus.
Hallo SWR 3.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
So, wir haben schon rausgefunden, du arbeitest im Stellwerk. Das heißt, du drückst Knöpfe?
Das ist richtig, ja. Bei mir gibt es tatsächlich noch wirklich noch Knöpfe. Ich sitze noch nicht an Computern.
Wirklich? Okay.
Die leuchten auch oder wie stellen wir uns das vor?
Wie so ein AKW oder so?
Ja.
Naja, die Knöpfe selber leuchten nicht. Allerdings gibt es jede Menge Melder, die dort blinken und pingen und auch leuchten. Also da gibt es jede Menge, aber die Knöpfe selber nicht, nein.
Sag mal, kannst du während der Arbeitszeit eigentlich irgendwas anders machen? Also du bist jetzt wahrscheinlich noch nicht auf der Arbeit und kannst mit uns telefonieren. Du brauchst schon irgendwie, du musst die ganze Zeit hochkonzentriert sein, stellen wir uns vor.
Also prinzipiell ist schon mal, alle Medien sind verboten auf der Arbeit, während der Arbeit. Und jetzt bin ich gerade auf dem Nachhauseweg, weil ich von der 12-Stunden-Nachtschicht gerade Feierabend hatte.
Oh. Du klingst aber sehr frisch, Markus, muss man sagen. Respekt.
Ja, also, es geht eigentlich auch. Wenn man auf dem Heimweg ist, die Müdigkeit kommt erst später.
Kennen wir. Wie sieht's denn aus? Was ist denn deine Lieblingsbahnstrecke? Also wo müssen wir, also was ist die schönste Panoramastrecke?
Also die schönste Strecke für mich ist die rechte Rheinseite von Wiesbaden bis Koblenz.
Ja.
Ist immer gut. Am Rhein entlang. Ja, würde ich auch sagen.
Hey, lieber Markus, wir freuen uns, dass du da bist. Du kriegst natürlich dein SWR3-Elch und du weißt Bescheid, dir gebühren die letzten Worte hier auf Sendung. Halt dich bereit. Hier ist Markus aus Geisenheim im Rheingau, der Stellwerksmitarbeiter.
Ja, ich grüße vor allen Dingen natürlich alle Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die jetzt zur Frühschicht gehen und auch die, die Feierabend haben. Und auch natürlich das ganze SWR3-Land und eine angenehme Frühschicht für alle.
Wir können das einfach jetzt so machen. Wir reden jetzt über eine Awardshow. Da kann ich doch einfach nochmal das Intro von Gloria Estefan nehmen. Ist ja auch wurscht. Das passt ja eh. Und es ist so lange aber gelernt. Also große Geburtstagsparty in L.A. Die American Music Awards werden in diesem Jahr 50 und heute Nacht wurde das mit vielen Stars gefeiert. Ikonische Momente wurden angekündigt.
Das Intro ist vorbei, ich kann jetzt nichts mehr sagen.
Du kannst doch sagen, guck, das geht noch weiter.
Ah ja, gab's diese ikonischen Momente wirklich? SWR 3 Kalifornien-Korrespondent Nils Dams hat die Show gesehen. Gab's ikonische Momente, Nils?
Große Momente gab es einige. Es wurden viele Highlight-Ausschnitte aus den letzten 50 Jahren American Music Awards gezeigt. Schön getrennt nach Musikrichtung. Und zwischendurch sind Künstlerinnen und Künstler live aufgetreten, die schon zig Music Awards haben. Mariah Carey zum Beispiel, die hat in ihrer Karriere bisher 10 gewonnen. Es gab auch Auftritte von Künstlern, die andere geehrt haben. Die Stray Kids, eine K-Pop-Band zum Beispiel, hat NSYNC geremixt. Bewegend fand ich das Tribute von Jennifer Hudson an Whitney Houston. Houston hat in ihrer Karriere 22 American Music Awards gewonnen. Und Jennifer Hudson, klar, hat ihren größten Hit gesungen. Mein absoluter Gänsehautmoment war aber die Performance von Ray aus Großbritannien. Sie hat James Brown geehrt. Und das hatte tatsächlich Amy Winehouse-Vibes. Die Amy Winehouse-Vergleiche seien für sie übrigens
absolutely an honor.
Eine Ehre.
And also was quite intimidating.
Aber auch einschüchternd, denn Amy Winehouse sei einfach nicht zu ersetzen. Das hat Ray vor diesem Special gesagt, das 2 Stunden ging. Die nächsten regulären AMAs mit Nominierten und The Winner ist und so, die gibt's dann wieder im Mai.
Wir gratulieren. Die Wiesn ist vorbei. Beim Rasen wird noch ein bisschen weiter gefeiert, aber die Wiesn ist vorbei und es waren super viele Leute da. Was habe ich gesehen? 8, irgendwie 7 Millionen Leute oder so habe ich, glaube ich, gelesen. gewesen. Und
ja, es waren sehr viele. 16 Tage lang wurde da gefeiert, kann man sagen.
Wir haben ja auch letzte Woche schon mal mit dem
Münchner Fundbüro-Chef.
Ja.
Ja.
Das war lustig. Und jetzt gibt es eine erste Bilanz, was alles so liegen geblieben ist auf der Wiesn. Was ist es denn?
Also es sind auf jeden Fall sehr viele Lederhosen diesmal gewesen. 16.
16 Lederhosen? Wie sind die denn? Die sind alle ohne Lederhosen nach Hause gegangen. Wir haben auch gerade erzählt
bekommen. Das wissen wir so genau nicht.
Wir haben auch gerade erzählt bekommen von Manu, die kommt aus Bayern und die kennt sich aus und sagt, eine hirschlederne Lederhose kostet so um die 1.000 Euro oder nicht unter 1.000. What? Also das sind ja 16.000 Euro im Fall, die da rumliegen?
Ja, wahrscheinlich sind diese 16 Lederhosen, diese Plastiklederhosen. Ja. Die hat er gesagt, die Australier immer tragen.
Ja, hat er gesagt.
Nicht für uns. Ja, es ist wohl dieses Mal so gewesen, dass besonders viel hochwertige Dirndl und Trachten und Lederhosen getragen wurden.
Aha, dafür haben die Leute wieder Geld, ne, für eine edle Tracht. Aber
so
es muss ja
aus.
Auch bei Instagram gepostet werden, dann muss es schon gut aussehen.
Das ist richtig.
So, und sonst noch was liegen geblieben?
Was haben wir gesagt? Also es ist kein Gebiss liegen geblieben. Ich glaube, das ist wohl eine Meldung. Vielleicht ist das sonst üblich gewesen. Mhm. Und aber eine Beißschiene oder wie heißt das? Knirschschiene. Dass man nicht so knirscht.
Hat man die dabei? Und dann nimmt man die raus und dann isst man sein Handy.
Stimmt, hat man die dabei. Falls man irgendwie im Rausch gleich direkt, naja, gut.
Na gut. Also, damit war das doch eine friedliche Wiesn, können wir festhalten, was sie immer propagieren.
Guten Morgen.
So schnell wie möglich fallen. Damit spreche ich nicht von den Sympathiewerten der Moderatoren dieser Show, sondern vom Speed Skydiving.
Ja, aktuell laufen die World Championships in North Carolina in den USA mit unter anderem Thorsten Mohrhaus aus Neckarsulm. Bei ihm ist es jetzt schon Nacht. Er spricht trotzdem mit uns. Hallo Thorsten.
Hallo. Hallo Rebecca und Kursi.
Grüße nach USA. Also bei dir ist es ja am Abend. Du kannst wahrscheinlich gar nicht schlafen, weil du so unter Adrenalin noch bist. Oder funktioniert das überhaupt noch?
Also ich kann heute Nacht sehr gut schlafen. Nach 4 Runden Speed Skydiving ist man durchaus auch abends müde. Da hat man auch gerne nach dem Abendessen dann das Bett vor sich.
Ja gut, verstehen wir. Wie schnell warst du unterwegs?
Also ich war heute im besten Sprung etwas über 480 Stundenkilometer.
Wow! Okay.
Spürt man da noch was im Gesicht oder ist es gleich taub?
Wir haben Gott sei Dank einen Vollvisierhelm, weil ohne Vollvisier wird es nicht gehen. Aber viel mehr haben wir nicht. Wir haben also einen schönen dünnen Anzug an und dann Vollvisierhelm auf und dann geht es da runter.
Bei 480 km/h, wenn da jetzt mal irgendwie eine Hummel im Weg ist oder so, hat man danach Nacken, wenn das gegen den Helm geht?
Also wenn die Hummel da oben rumfliegen würde, weil dann hätte ich sicherlich Nacken oder irgendeine ziemlich tote Hummel wahrscheinlich. Da in der Höhe, Gott sei Dank, da oben keine Insekten unterwegs sind, haben wir da bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
Aber ist schon so, dass, also hast du mal irgendwas irgendwie gegen den Helm bekommen oder hast du noch gedacht, wow, das war eigentlich so winzig klein, aber dann in der Geschwindigkeit dann doch so ein Impact?
Nein, also da wir bei 1700 schon bremsen, ist mir noch nichts gegen den Helm geflogen, aber mir ist bei 480 mal das Visier aufgegangen. Das war dann etwas windig im Helm dann.
ein bisschen. Du machst das ja jetzt schon eine Weile. Wie viel Adrenalin hast du jetzt noch, wenn du aus dem Flugzeug rausspringst?
Also wenn ich aus dem Flugzeug rausspringe beim Wettbewerb, ist das Adrenalin sicherlich noch da, aber es ist eher die Anspannung oder auch die, wie soll ich sagen, das ist halt Wettbewerb, ja. Also da darf man sich keinen Fehler erlauben und das versucht man natürlich auch rüberzubringen, wofür man trainiert hat, ja.
Was ist denn ein Fehler?
Fehler wäre tatsächlich, wenn man anfängt, mit irgendwelchen Körperteilen im Wind rumzufuchteln oder einfach die falsche Körperposition zu haben, weil jede Kleinigkeit bremst. Also bei der Geschwindigkeit reicht schon, wenn man die Hand ein bisschen weiter rausnimmt oder die Füße nicht ganz zusammen hat, dann hat man auf einmal doch einfach 20, 30 km/h weniger.
Mit welcher Position bist du denn am schnellsten oder am schwersten? Ich weiß nicht, was man sagt.
Nee, schnellsten, schwer sind wir ja. Das Gewicht spielt nicht so die große Rolle. Also wir springen Kopf über raus aus dem Flugzeug und versuchen dann die Beine geschlossen zu halten und die Hände möglichst nah am Körper zu halten und dann das Ganze mit einer extremen Körperspannung versehen. Und dann versuchen wir, ja, wir machen praktisch einen Köpfer aus dem Flugzeug, nur der hält ein bisschen länger an.
Hey, dann noch gute Sprünge und dann komm heil zurück und wir wünschen dir natürlich noch gute Geschwindigkeiten und dann viel Erfolg.
Vielen Dank.
Um 11:30 gleich in 4 Stunden geht die Info in die Welt. Wer bekommt den Nobelpreis in Medizin und vor allem wofür?
Was müssten wir denn wohl machen, um den nächsten Medizin-Nobelpreis zu bekommen, fragen wir uns. Und wir wollen das wissen von Tim Holstein. Er ist Arzt und Medizinforscher. Hallo Tim, willkommen in der Show.
Moin.
Hi.
Moin. So Tim, jetzt sag doch mal, welches Problem müssten wir lösen, um definitiv nächstes Jahr in Schweden einfach abzuräumen?
Ein super wichtiges Problem ist halt immer noch die Krebstherapie. In den letzten Jahren hat sich da eine Menge getan. Viele kennen das ja noch früher. Da war es so, dass man eine Chemotherapie gegeben hat und im Prinzip Krebszellen angegriffen hat, die sich schnell teilen. Aber das hat auch viele andere Körperzellen angegriffen und hatte halt super viele Nebenwirkungen. Und die Therapie hat sich jetzt stark verändert, sodass wir jetzt eine spezifische Therapie machen können, um nur den Krebs zu bekämpfen. Und andere Therapien im Prinzip sind da nicht mehr notwendig. Und das wird die Krebsmedizin rasend verändern und auch nachhaltig verändern. Und ich denke, da gibt es den Nobelpreis für.
Ist es dann so, dass man eher die Therapie verbessern wird und dafür dann vielleicht den Preis bekommt? Oder geht es wirklich um die Krankheit selber, dass die es gar nicht ausbricht?
Also es wird wahrscheinlich so sein, dass die Krankheit schon ausbricht, aber man im Prinzip sie umwandelt von einer tödlichen Erkrankung in eine chronische Erkrankung. Man kann sich das so wie beim Diabetes vorstellen. Da stirbt man ja auch nicht mehr dran, sondern man lebt mit dem Diabetes. Und ähnlich ist es dann auch mit dem Krebs. Eine spannende Therapie, wo ich denke, die hat das Potenzial, den Nobelpreis zu gewinnen, ist die sogenannte CAR-T-Zell-Therapie. Da kann man sich so vorstellen, dass das Immunsystem trainiert wird. Da werden Immunzellen aus dem Körper herausgenommen mit einer Blutspende. Die werden dann trainiert draußen in so einem Art Trainingscamp und dann werden sie wieder zurückgegeben in den Körper und können dann den Krebs zerstören, aber nur spezifisch den Krebs. Und das ist schon eine super coole Entdeckung, die da gemacht wurde.
Ich denke immer an dieses Es war einmal das Leben, ne?
Ja.
So, da
ja,
war es auch immer, das ist ganz toll gemacht. Da sieht man, wie die ganzen Arbeiter da was weggeräumt haben.
Alle unter 30 schauen gerade fragend in den Raum, Rebecca. Jetzt muss ich noch mal fragen, Tim, wie kurz vor dem Durchbruch ist man denn da? Oder ist es schon entdeckt, aber es ist noch nicht serienreif, wenn man so will?
Es ist schon entdeckt, aber es ist noch nicht ganz so serienreif. Es wird noch in Studien hauptsächlich getestet und es wird aber schon auch an Menschen erprobt. Bloß es ist noch nicht so, dass wir es jetzt alltäglich einsetzen, auch in der Krebsmedizin. Aber ich denke, das wird sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren radikal verändern.
Daten sammeln. Nicht mit uns, haben wir uns gedacht und uns gefragt. Sag mal, können wir den Payback-Algorithmus zum Beispiel verwirren?
Also das System crashen. Wir sammeln ja schließlich Punkte, die sammeln von uns Daten und es entsteht so eine Art Nutzerprofil von uns.
Also so Klischeebeispiel, ne? Wenn man jetzt so ein Single-Mann ist zum Beispiel, dann kaufen wir natürlich so ein For-Men-Shampoo, ein Aftershave, ein Sixpack-Bier. Soweit alles total logisch. Aber wir nehmen dann einfach aus Protest noch so ein Gläschen Babybrei dazu und noch eine Packung Einhorn-Glitzer als Badezusatz. So, würde das reichen? Kevin Frisch aus dem SWR3-Morningshow-Team. Wie verwirrt ist der Algorithmus denn dann wohl?
Da geht es erstmal um die Frage, wie tief stecken wir denn schon drin? Oder wie Luca Neuperti sagt,
wenn ich jetzt seit einer Woche bei Payback bin und dann plötzlich entscheide, mein Kaufverhalten zu ändern, dann geht es vielleicht noch einigermaßen. Aber wenn ich schon Jahre dabei bin, dann muss da schon eine Menge Glitzer fließen.
Luca Neuperti beschäftigt sich damit, was Technologie mit der Gesellschaft anstellt und umgekehrt. Also, wenn wir schon einen riesen Payback-Datensatz haben, ist er natürlich schwerer zu verwirren. Noch eine Stellschraube im Kampf gegen den Algorithmus, die Menge.
Wenn man entsprechend viel Einhorn-Glitzer kauft, dann kann man natürlich auch versuchen, die entsprechende Werbung, die auf einen zugeschnitten ist, etwas in diese Richtung zu beeinflussen.
Jetzt gibt es neben diesem sehr personalisierten Datensatz auch noch sogenannte Cluster, also die Kaufdaten von ganz vielen Menschen zusammengenommen.
Dann kann ein Supermarkt zum Beispiel sehen, es gibt die Menschen, die besonders gerne ökologische Dinge kaufen, aber nicht so gerne Plastikprodukte. Und es gibt dann die anderen, die besonders gerne Cornflakes kaufen, aber vielleicht nicht so gerne Brokkoli. Diese Gruppen können dann eben helfen, Werbekampagnen zu machen.
Um so ein Cluster zu verwirren, also zum Beispiel das Klischee-Single-Männer-Cluster, müssten richtig viele Single-Männer-Glitzer kaufen gehen. Aber bei all dem gilt, egal wie viele Daten schon da sind,
selbst wenn der Algorithmus entsprechend verwirrt ist, gibt er ja nicht einfach auf und schickt dann keine Werbung mehr.
Dann kommt im Zweifel einfach mehr Werbepost für Glitzerprodukte. Außerdem gibt es natürlich verschiedene Eskalationsstufen solcher Bonusprogramm-Algorithmen. KI-Experte Sven Körner hat uns das schriftlich eingeordnet. Er schreibt, die in Anführungszeichen guten Algorithmen können indirekt feststellen, wie viele Leute im Haushalt wohnen. Um beim Beispiel Babybrei und Glitzer zu bleiben, der gute Algorithmus weiß dann eben, dass der Babybrei für die schwangere Schwester ist und dass du eben einfach Einhornglitzer magst.
Der Algorithmus kennt uns. Wir sind also geliefert. Das können wir festhalten.
Ja, 8:17.
Bis das Baby Babybrei ist, wenn die Schwester schwanger ist, also ist das auch schon abgelaufen, das Gläschen, glaube ich. Wir starten in die Nobelpreiswoche. Heute Vormittag wird verkündet, wer den für Medizin bekommt. Jetzt haben wir ja vorhin schon mit Tim Holstein, Arzt und Medizinforscher, gesprochen, der uns erzählt hat, dass das Thema in der Medizin immer noch Krebs ist, den so umzuwandeln, dass wir damit leben können, so wie bei Diabetes quasi. Und wer das hinkriegt, der wird den nächsten Nobelpreis sicher haben.
Wir wollen weiter mit ihm reden. Tim, du selbst forschst viel zu Adipositas, also übermäßigem Fettgewebe im Körper. Wie weit bist du denn vom Nobelpreis entfernt?
Also schön, dass ihr das so seht. Ich bin leider noch sehr weit entfernt, obwohl das Thema auch spannend ist. Adipositas, ich nenne das ja immer die nächste Pandemie, die entsteht. Viele Menschen sind betroffen und auch die Häufigkeit steigt an, weil wir natürlich uns schlecht ernähren etc. Und es Spannende ist aber, dass einige Menschen scheinbar so viel essen können, wie sie wollen und nicht dick werden und andere haben das Gefühl, sie müssen den Kuchen nur anschauen und werden dick. Und das ist so ein bisschen mein Forschungsgebiet, so unterschiedliche Stoffwechseltypen herauszufinden. Da forschen wir noch dran und wir haben jetzt noch nicht so viel wirklich Handfestes entdeckt, außer dass eventuell eine bestimmte Fettart, und zwar braunes Fettgewebe, wo eine gewichtige Rolle dabei spielt, ob man so ein verschwenderischer oder eher so ein sparsamer Stoffwechseltyp ist.
Braunes Fettgewebe, verstehe. So was kann man denn tun, wenn man jetzt nicht so gut im Verstoffwechseln ist, also eher so der Typ, ich muss den Kuchen jetzt nur anschauen. Ich frage für einen Freund.
Die Frage kriege ich natürlich öfter gestellt. Aha. Also ein Grund dafür könnte sein, dass dein Freund zum Beispiel weniger aktives braunes Fett hat. Das ist ja jetzt das Gewebe, was ich auch untersuche. Und das braune Fett, das ist das gute Fett. Das wollen wir haben. Das verbrennt Energie. Und das ist so eine Art Heizung in unserem Körper. Und wir würden natürlich auch deinem Freund gerne mehr braunes Fett geben. Und aktuell forschen wir daran, wie wir das am besten machen können. Und eine Möglichkeit wäre Kälteexposition. Das heißt, du könntest deinem Freund sagen, okay, jetzt anstatt morgens warm zu duschen, mach einfach mal die Dusche auf kalt und mach das längere Zeit. Dann hat das wahrscheinlich schon einen Vorteil für den Stoffwechsel.
Wow, das sind wie diese, da gibt es doch auch so Therapien oder so, wo so Bauchfett weggefroren wird.
Ja, aber das
so
ist Kryo. Ja noch krasser, oder? Da wird ja wirklich
Richtig. Also um braunes Fett zu aktivieren, muss es gar nicht so kalt sein. Also das heißt Temperaturen so 15 bis 20 Grad Wassertemperatur zum Beispiel und da ein paar Minuten sich aufhalten oder halt mal kalt duschen, das reicht meistens schon aus. Also man muss jetzt nicht Eisbaden direkt machen, aber das erforschen wir alles noch. Also welche Kälte, welche Zeit da am günstigsten ist.
Nobelpreis, sag ich dir, wie es ist. Frieren für
Ab
die Figur.
Jetzt immer nachts spazieren.
So. Genau, zum Beispiel. Oder mal die Heizung runterdrehen, ne?
Wir sagen Dankeschön.
Gerne.
Jo, danke.
Tschüss. Danke, Tim. Power Dressing, darüber reden wir jetzt. Also, wenn man so durch Modezeitschriften durchblättert, dann lesen wir gerade Power Dressing öfter mal. Das soll wohl ein Ding sein. Also, wir lesen Oversize Blazer mit straightem Schnitt, Bleistiftrock in Grau und Nadelstreifenanzug für den echten Wow-Look.
So. Ja.
Powerdressing.
Man soll sich damit wohl besonders tough fühlen oder tough rüberkommen damit und sich stark fühlen.
Ah. Powerdressing. Na. Ja. Uns war es ein bisschen zu laut, deswegen haben wir gedacht, wir reden über eine Fashion-Strömung, die viel zu wenig Beachtung findet. Wir machen draus Bauerdressing.
Mit Florian Weiland aus Kisleck. Hallo Florian.
Hi. Hallo.
Du bist Landwirt im Kreis Ravensburg. Erstmal die Frage, was hast du an?
Ich habe meine ganz normale Arbeitskleidung an, das heißt Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, mittlerweile relativ warm. Dazu trage ich eine lange Hose.
Fashion.
T-Shirt, Pullover und eine Jacke.
T-Shirt, Pullover und eine
Irgendwelche Jacke. Irgendwelche Accessoires noch?
Nein, heute nicht.
Jetzt ist ja natürlich die Frage, jetzt haben wir ja mittlerweile Herbst und es ist doch ein bisschen frischer geworden. Was ist denn modisch die beste Jahreszeit für dich als Landwirt?
Modisch. Modisch ist jedes Jahr oder jede Jahreszeit relativ gleich. Am liebsten ist mir natürlich der Sommer.
Ah, okay. Ist es bei euch okay, wenn man oben ohne rumläuft oder ist das irgendwie verpönt?
Das ist okay. Ich bin selbstständig und daher kümmert sich da jetzt niemand drum. Genau.
Eben. Aber ist es denn noch so, also so Karohemd und so, also aus Rebeccas sexy Landwirte-Kalender?
Entschuldigung.
Entweder oben ohne oder so ein aufgeknöpftes Karohemd oder so. Ist es noch, wie soll man sagen, state of the art?
Es gibt Landwirte, die diese Kleidung tragen, ja, aber ist jetzt nicht mein Kleidungsstil.
Okay, jetzt hat die Mode ja auch die Gummistiefel wieder für sich entdeckt, ne? Also da kannst du wahrscheinlich nur müde lachen. Wie viele Paare hast du?
Ich habe ein paar Gummistiefel, mehr brauche ich eigentlich nicht.
So ist es.
Ich finde, es ist auch so gut, wenn man herkommt von diesem überverkopften Modethema und du kannst einfach alles abrasieren mit nö, kann ich so machen, wie ich will. Nee, habe ich nur ein paar Gummistiefel. Reicht ja auch, Florian, du hast ja recht. Wir wären gerne so frei wie du. Aber ich muss hier was tragen obenrum.
Ich kann keine zwei Paar Gummistiefel gleichzeitig tragen, daher brauche ich nicht mehr.
Jetzt machen die Büromenschen das augenscheinlich mit diesem Powerdressing, um so ein bisschen stärker auszusehen und sich da quasi so und so ein tougher aufzutreten. Wie machst du das? Eine Sense in die Hand.
In der Regel muss ich nicht besonders angsteinflößend oder stark aussehen. Meinen Kühen ist es egal, was ich trage. Sie sind zufrieden, wenn ich sie gut versorge und sie was zum Fressen haben.
Mögen die was nicht aber? Also so eine Farbe oder so? Reagieren die auf irgendwas? Ich meine so Klischee, Stier und
Rot.
Klischee ist rot, aber das Problem ist, dass die Kühe farbenblind sind und nur Grautöne sehen, daher spielt es keine Rolle.
Okay, haben wir wieder was gelernt. Die meisten von euch würden sich das vermutlich nicht trauen. Speed Skydiving, ich schließe mich ein.
Ich schließe mich auch ein. Extremsportler stürzen sich dabei aus einem Flugzeug und das möglichst so, dass es schnell in die Tiefe geht, bevor der Fallschirm dann schließlich aufgeht. Und das macht auch Thorsten Morhaus aus Neckarsulm. Mit ihm haben wir heute Morgen schon gesprochen. Er ist gerade bei den World Championships in North Carolina in den USA. Und wir haben ihn gefragt, wie die letzten Sprünge so waren.
Also ich war heute im besten Sprung etwas über 480 Stundenkilometer.
480 Stundenkilometer, unfassbar, ey.
Ja, wichtig beim Speed Skydiving die Körperspannung und das trainiert Thorsten auch.
Planken ist gut, aber auch die so Balance Board, so die kleinere Muskulatur, so die mit zu trainieren, dann natürlich gerne Liegestütze, Klimmzüge und Ähnliches, aber alles ohne Gewichte, weil wir wollen keine Masse aufbauen, was wieder dann im Wind ist, sondern tatsächlich mehr die Körperspannung ist unser Ziel und dann funktioniert das auch.
Masse im Wind, das wiederum kenne ich. So, und wenn das jetzt ein krasser Sport auch ist, Entschuldigung, wir lachten da.
Entschuldigung, ich habe dich natürlich, red weiter.
Okay, gut, ist natürlich ein krasser Sport, aber Thorsten hat Glück, seine Familie ist auch da zu 100% dabei und unterstützt.
Meine Töchter sind da eigentlich doch eher stolz auf den Papa, dass er das A hinkriegt und B macht. Und die Frage wird mir eigentlich immer gestellt. Und ich muss sagen, sie haben sich vielleicht auch ein Stück weit dran gewöhnt. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Fallschirmspringer. Ja, das Speeden ist vielleicht dann noch eine besondere oder extreme Form, aber es macht mir halt einfach Spaß und komme glücklich nach Hause. Ja.
Schön, darum geht's doch. Nach Hause kommen. 480 Stundenkilometer in die Tiefe. Speed Skydiving macht der Thorsten aus Neckarsulm. Die Meisterschaften sind noch ein paar Tage in den USA.
SWR 3, die Morning Show. Montag bis Freitag von 5 bis 10.